Er ist knapp 40, hat ein abgeschlossenes Studium.
Zwei sogar.
Keinen festen Wohnsitz.
Nein.
Und lebt von Hartz IV. Und trotzdem ist Christopher Lang, glaube ich, glücklich. Denn er hat das gefunden, wonach viele andere suchen, nämlich seine Bestimmung. Heute ist er bei mir. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Das klingt ja alles ganz schön abgehoben, aber so wirken Sie gar nicht. Habe ich das trotzdem einigermaßen richtig gesagt?
Ja, also zunächst, der Richtigkeit halber, habe ich ja Theologie und Sozialarbeit abgeschlossen und mache im Grunde gerade hier in Giesing so eine Art Fortbildung, so eine Art Meisterbrief im künstlerisch-handwerklichen Bereich. Aber das Lernen und das Studieren ist mir immer leicht gefallen. Von daher, das gehört zu meiner Biografie, genauso wie dieses Suchen und dieses Finden und dieses Sein in dieser geistigen Familie der heiligen Banditen, wie ich sie gerne nenne, wie sie offiziell heißt, also die Familie der Hoffnung, wie das auch ein Teil, ein Anker meines Lebens auch heute ist. Ja.
Okay, also wer die heiligen Banditen sind, das klären wir noch ein bisschen genauer.
Sehr gerne.
Außerdem, wo Sie genau wohnen und was genau Ihr Leben ausmacht. Denn Sie leben mit Suchtkranken auf Bauernhöfen und erwirtschaften mit ihnen zusammen Ihren Lebensunterhalt. Wenn Sie es gerade mal erst erzählen, was passiert da?
Das Wort Bauernhof der Hoffnung kommt aus dem Portugiesischen, das heißt Fazendas da Esperança. Zunächst waren das in Brasilien immer Bauernhöfe, ländliche Strukturen außerhalb der Städte. In Deutschland begann es auch mit einem Hof im Havelland in der Nähe von Nauen, nachdem die Mauer fiel und nachdem da auch ein Hof einem Vogelabpriester und der Familie in Brasilien angeboten wurde. Heute haben wir viele Häuser, die ehemalige Klöster sind, zum Beispiel in Xanten, wo ich 4 Jahre lebte. Ja, das ist ein altes Franziskanerkloster, wo am Ende nur noch 2 Franziskaner da sind und die überlegen, was kann da weiter zukünftig sinnvoll sein mit unserem Haus. Und dann war das eben auch von den Missionsfranziskanern und die kennen den Frei Hans und über unseren Gründer, der auch ein Franziskanerpater ist, wird uns das dann geschenkt und dann leben dort Drogenabhängige in einem alten Kloster und füllen das mit neuem franziskanischen Leben und bauen wieder an und haben wieder Tiere und leben mit dieser Ortsgemeinschaft, mit dieser Kirche, mit den Gottesdienstbesuchern, so ein Stück auch alternative Gemeindestruktur.
Also sind da Angestellte, sind da Sozialarbeiter oder wer arbeitet da mit?
Im Grunde leben wir komplett ohne Zusätze also es gibt keinen Psychologen und keinen Sozialarbeiter, der auf dem Hof mitlebt. Wir sind aufgrund der Notsituation der Leute in Verbindung mit Ärzten, die uns dann extern begleiten. Wir fahren zu Zahnärzten, zu Allgemeinärzten. Wir hatten dort in Xanten zum Beispiel zu der Psychiatrie in Bedburg auch gute Kontakte. Wenn Leute schon mit einer Doppeldiagnose kommen, dann braucht es natürlich eine Seriosität und eine gute Einstellung und eine weitere Begleitung, das dann ambulant passierte. Aber auf dem Hof selbst ist, man sagt in Brasilien, die Schaufel ist die Psychologin. Ja, also es wird zunächst gearbeitet und in Familie gelebt und man sucht nach einer gemeinsamen alltäglichen Spiritualität, die die Leere füllt, die automatisch entsteht, wenn Suchtstoffe, wenn Abhängigkeiten von heute auf morgen nicht mehr genommen werden.
Dahin kommen suchtkranke Menschen, die einfach mal da anklopfen oder wie kommen die dahin?
Ja, jeder Weg zur Fazenda ist ganz unterschiedlich. Oft über priesterliche Kontakte, über die Bahnhofsmission, über Mutter-Theresa-Schwestern oder auch im Gefängnis. Wir sind eine von wenigen Einrichtungen, die ohne Kostenzusage arbeitet. Das heißt, wenn Leute schon von ihrer Versicherung keine staatliche Therapie mehr bekommen, dann gibt es in Deutschland 2, 3, 4 Anbieter, die Leute auch aufnehmen. Manchmal kommen sie aus christlichen Familien, da wo die Oma noch sagt, hey, ich habe da was gehört. Manchmal kommen sie ganz artfremd, sagen, aus dem Gefängnis, meine letzte Chance, ich muss raus. Es gibt diesen Paragraph 35, Therapie anstatt Gefängnis. Dazu ist die Fazenda genehmigt und bestätigt und hat auch mit einigen schwierigsten Knackis ganz tolle Erfahrungen gemacht. Bis hin, dass jetzt mein aktueller Nachfolger in Xanten, ich glaube, das ist inoffiziell gar nicht laufen könnte, dass er seine Knastzeit ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Brasilien noch absaß. Ja. Also, und der ist jetzt schon verheiratet und lebt seit auch 5, 6 Jahren, ein ehemaliger Knacki und Frankfurter wilder Junge, lebt da als Hofleiter mit seiner Familie auf diesem Hof.
Also da wohnen Suchtkranke und Nicht-Suchtkranke zusammen. Das ist eine geistliche Gemeinschaft. Wie genau die entstanden ist, da kommen wir gleich noch dazu. Aber einfach, um den Hintergrund einmal zu haben, das sind Leute, die machen das aus Überzeugung.
Im Grunde ist es ein Jahr der Rekuperation, ein Jahr des Freiwerdens von verschiedensten Süchten, von stofflichen, aber auch von anderen Süchten. Und dann verspricht man immer wieder für ein Jahr treu zu sein und seine Erfahrung weiterzugeben. Und bei allen ist es immer so, ich bleibe noch ein Jahr, ich bin dann Freiwilliger, ich übernehme mehr Verantwortung, ich gehe in ein anderes Land, in eine andere Kultur, lerne dann nochmal eine neue Sprache und gebe immer wieder meine Erfahrung weiter. Und so wachsen die Leute in Erfahrung, auch in Verantwortung, lernen ihre eigenen Talente auch kennen, ob es jetzt in der stellvertretenden Leitung oder in der Gesamtleitung ist, eher in der bürokratischen oder dann in der Gruppenleiterfunktion. Mhm. Das Ideal ist immer, dass auf einer Versender ein Freiwilliger und ein Ehemaliger, also jemand, der wirklich den Weg aus starker Sucht auch hat, dass die zwei zusammen so eine Art Familie bilden und sich gegenseitig ergänzen. Und es gelingt immer wieder. Sehr gut.
Also Familie mit Kindern war wahrscheinlich irgendwie ungewöhnlich oder jeder, der Hilfe sucht, kann da hinkommen, wenn sie gerade Platz haben. Aber es gibt eben auch Leute, die ganz offiziell da hinkommen, weil sie sowas wie eine anerkannte Therapieeinrichtung sind für Leute, bei denen nichts anderes mehr gewirkt hat. Also der Therapie statt Knast, das sind schon nicht die Leute, die mal an der Ecke stehen und kiffen. Und sie haben aber auch Leute mit Essstörungen, sie haben alles Mögliche. Da braucht man dann nicht eine besondere Ausbildung, um sowas dann auch therapieren zu können?
Also ich glaube, dass Ausbildung, sozialpädagogische Ausbildung, die hier jetzt, ich studierte das davor auch und währenddessen, das schadet nicht. Ja? Mhm. Und eine gewisse Empathie und eine persönliche Erfahrung ist oft auch eine große Brücke zu den Menschen. Ich glaube, dass man das nicht, dass es nicht konkurriert, dass das sich nicht ausschließt, aber dass die Versender im Grunde entstanden aus dem brasilianischen Kontext, also nicht aus einem professionellen Sozialstaat-Setting, sondern einfach aufgrund von Selbsthilfe, aufgrund von Engagement, von wir helfen da jetzt einfach, wie es geht und falls wir an Grenzen stoßen, dann holen wir die Professionellen mit rein. Ja? Also wenn ein Mädchen mit einer großen Essstörung kommt und sie wird jetzt immer weiter abmagern, dann muss sie natürlich sofort auch professionell unterstützt werden. Aber oftmals in vielen verschiedenen Situationen und oftmals sind es eben auch Wunden und oft sind es familiäre, komplexe Situationen, oft sind es auch sexuelle Wunden, die die Menschen mitbringen. Da braucht es vor allem zunächst einen geschützten Raum, da braucht es ein Angenommensein, ein Geliebtsein und mal außerhalb des Drucks des Systems einfach zur Ruhe zu kommen, zu entdecken, wer bin ich denn auch vor Gott, was stecken denn für Talente drin, um dann später auch therapiefähig zu sein. Also manchmal bei ganz schwierigen Traumatas glaube ich, also dass dieses eine Jahr vorbereitend für eine weitere therapeutische Anschlussmaßnahme ganz, ganz wichtig ist. Und nicht, man ist 6 Wochen oder 6 Monate in der Therapie und schon nach 4 Wochen geht es wieder um mit dem Jobcenter, um neu in dieses Spiel reinzukommen, möglichst wieder in Arbeit zu gehen. Viele sagen, ich war 10, 15, 20 Jahre drogenabhängig. Ich halte es nicht aus in diesem Staat, der sofort am ersten Tag danach schon wieder sagt, so und jetzt geh arbeiten. Ne? Sondern da nimmt man bewusst auf der Versender Druck raus. Man darf sein, es braucht natürlich eine klare Tagesstruktur. Aber am Ende zählt Barmherzigkeit und Angenommensein viel mehr als jetzt Arbeitsleistung, die eingefordert werden muss.
Rekuperanten heißen die Leute, die zu ihnen kommen. Das heißt, übersetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sich selbst entdecken?
Ja.
Was passiert denn mit den Menschen, wenn sie da hinkommen? Also ich stelle mir vor, da kommt jetzt wirklich jemand, der extremst drogenabhängig ist, vielleicht Heroin spritzt und dadurch auch noch kriminell geworden ist und entweder die Knastkarriere vor sich hat oder nochmal überlegt, seinem Leben eine andere Wendung zu geben. Was passiert mit so jemandem? Was haben Sie da beobachtet? Sie haben ja ganz, ganz viele Leute kennengelernt.
Also gerade wenn Sie das Thema Heroin ansprechen, da braucht es eine klinisch begleitete Entgiftungsphase. Mhm. Denn das
die
ist,
machen Sie auch oder die?
Nein, die machen wir nicht auf dem Hof, sondern die unterstützen wir. Also da haben wir Häuser, wie zum Beispiel in Bettburg-Au. Also die müssen runterdosiert sein, um einen ersten Einstieg leichter zu schaffen. Mhm. Also das wäre bei Alkohol und bei Heroin oft fahrlässig. Also die in den ersten Tagen, die haben wirklich auch körperlichen Entzug bis zu Halluzinationen, bis zu Schlafstörungen. Die gehen danach noch weiter. Aber also gerade bei Heroin und bei Alkohol, würde ich sagen, braucht eine klinisch begleitete Entgiftungsphase und dann sofort zu uns. Dann gar nicht nach Hause, sondern dann in die Familie, in unser Haus kommen und einfach ausprobieren.
Also das Leben umstellen.
Ja. Und dann da sein, nicht alleine sein, auf den Zimmern nicht alleine sein. Immer einen haben, der einen sieht, der einen in diesen Phasen auch schon erlebt hat, der sagt, ich weiß, es ist schwer, aber das geht. Bleib am Ball, bleib hier. Und dann ist es oft die Familie, die einen trägt, die einen durch eine bestimmte Krise durchgehen lässt, wo man vorher gesagt hat, komm, scheiß drauf, ich nehme lieber wieder Drogen.
Das war gerade ein Wort, das, glaube ich, ganz wichtig war. Die Familie, kennen die das? Oder kennen die das in der Regel in einer Form, die nicht besonders gesund war? Oder ist es genau das, was sie eigentlich gebraucht hätten als Kinder und Jugendliche?
Ich will es auch nicht verallgemeinern, aber es ist ein ganz großes Thema. Also die Lebensfreude, der Alltag. Wir sind auf dem Versender sehr, sehr bunt durchgemischt und es ist immer noch auch in Europa sehr brasilianisch geprägt. Die Brasilianer haben eine ganz andere Lebensfreude und Familienspirit, den sie auch immer mitbringen. Also ich kann sagen, oft sind es Verletzungen auch in der Familie und oft haben die Leute eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und zunächst erfahren sie Gott auch in der Gemeinschaft selbst. In diesem Getragensein, in dem nicht verurteilt werden, in dem sein zu dürfen, wie man ist.
Nennen die das dann schon Gott?
Oft dauert es lange, lange, lange. Und müssen es auch nicht. Mhm. Also,
genau, das ist auch nochmal so eine Frage.
Es
müssen nicht gläubige Menschen sein, die zu ihnen kommen.
Alle können kommen. Also ich hatte in meiner Zeit in Xanten 3 Kirchenasyle durchgezogen. Wir nehmen alle, egal wie sie kommen. Wir sagen, so sind wir, so ist unser Alltag, so leben wir. Uns ist wichtig, das Wort Gottes immer wieder zu lesen und da ein Wort rauszuziehen. Aber da haben viele Moslems gesagt, kein Problem. Also diese Worte, die finde ich Ähnlichkeiten. Ich lerne bei euch die Bibel kennen und ich entdecke viele Parallelen, viele Stellen, viele Themen. Kein Problem, das Wort Barmherzigkeit zu leben, auch wenn ich muslimischen Ursprung oder muslimische Wurzeln trage.
Das ist keine so katholische kein katholisches Alleinstellungsmerkmal.
Genau. Nein, oder wenn es dann heißt, verliere nicht heute den Kopf wegen einer Frau. Das können alle leben. Ja. Der Gründer sagt immer, ihr müsst es nicht Gott nennen. Ihr müsst anfangen zu lieben. Offen zu sein für eine ganz konkrete Tätigkeit. Den Bruder zu sehen, oh, der braucht jetzt Hilfe. Dann ihm zu helfen. Und diese kleinen, konkreten Schritte helfen einem raus aus diesem mich um mich selbst drehen, nur noch um die Sucht, aus diesem Gefangensein. Also entdecken, was in mir steckt, das schaffe ich nur, wenn ich auf einen anderen hinzulebe. Dass sie lernen, den anderen zu sehen in seinen Nöten. Oh, da ist einer in der Küche, der ist überfordert, dem helfe ich. Und dann erzählt man sich immer bei den Austauschrunden, ja, und da habe ich den Bruder geliebt. Da habe ich gesehen, der schafft es nicht oder hat sein Bett nicht gemacht und ich habe es schnell gemacht. Und es hat mich glücklich gemacht, für ihn das Bett zu machen. Es sind oft ganz konkrete kleine Dinge, die im Kleinen jemand helfen. Und am Ende verändert sich sogar die Physiognomie des Gesichtes. Also, wenn sie kommen, ganz verhärtet und ganz beladen. Und wenn sie eintreten in dieses Spiel, der gegenseitigen Liebe, genau. Und dann einfach mitspielen und plötzlich merken, ich setze die Maske der Liebe auf und plötzlich passt sie mir und plötzlich kriege ich sie gar nicht mehr runter, weil es schön ist zu lieben, weil es gut tut, anderen freundlich zu begegnen. Und das ist natürlich eine andere Lebensschule als die Schule des Gefängnisses oder der Straße. Die ist viel härter und da lernt man auch Dinge, ja. Aber man muss dann lernen, das zu reflektieren und zu sagen, okay, was kann ich aus meiner Situation, aus dem Gefängnis, was ich da alles erlebt habe, was kann ich da als Positives mit rübernehmen? Also die können Strukturen halten. Die können auch mal streng sein. Es geht auch manchmal darum zu sagen, nee, wenn keiner aufsteht, wenn keiner Kaffee kocht, dann gibt's auch keinen Kaffee. Also wer ist für den Kaffee zuständig, wer ist für das Mittagessen zuständig, wer putzt die Toiletten und alle Aufgaben werden durchgeteilt. Alle sind am Anfang, je härter sie sind, am Anfang für die Tiere verantwortlich und die Tiere, die Schweine müssen gefüttert werden und wenn dann die Hasen und die Hühner gefüttert werden, dann werden alle knackig weich und wieder Kinder. Ja.
Das klingt alles richtig, richtig kuschelig. Geht das wirklich immer so kuschelig zur Sache? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sofort den Schalter umlegt und sagt, hey, wir haben uns alle lieb.
Nein, das ist oft auch hart, oft sind auch Entscheidungen, dass man sagt, der tut der Gemeinschaft nicht gut, das geht so nicht. Ja.
Mhm. Was passiert dann mit dem? Wird er rausgeschmissen oder gebeten zu gehen?
Alles ist möglich. Also ich zum Beispiel als Leiter, ich musste mir entscheiden, wie ein Fußballtrainer, wie viel Knackis können wir jetzt als Gemeinschaft tragen, wie viele Leute auch mit einer Doppeldiagnose können wir jetzt tragen, wie viele Leute von der Straße.
Doppeldiagnose heißt Drogen und
Psychose oder eine Depression. Das muss immer ausgewogen sein. Und im Idealfall sagen wir, fang nochmal neu an woanders. Gerade geht's nicht, aber wir können dir anbieten, nach einem großen oder nach mehreren Regelverstößen in einem anderen Haus nochmal bei Null zu beginnen, neu den Weg zu starten. Viele Dinge sind möglich, bis manchmal, der Don Bosco hat immer gesagt, man muss manchmal einen faulen Apfel aus der Schale rausnehmen, damit nicht alle faul werden. Also wenn ich sehe, da ist eine Baustelle und da sind die Arbeiter und da rauchen und trinken auch die Arbeiter und einer der Jungs würde jetzt von den Arbeitern die unter Druck setzen und dann da. Es geht immer auch um das Ganze. Ja? Mhm. Und wenn einer der Gemeinschaft schadet, wenn einer es nicht schafft, einzusteigen in dieses Spiel, dann muss ich sagen, hey, willst du das wirklich überhaupt? Und im schlimmsten Fall bei jemandem, der aus dem Gefängnis kommt, muss ich sagen, du musst gehen. Du hast jetzt ein paar Tage Zeit, du musst dir eine neue Einrichtung suchen und wenn nicht, musst du ins Gefängnis zurückgehen. Das ist dann am schwersten, wenn man weiß, der muss eigentlich wieder einfahren. Ja. Aber es ist nie eine Zigarette geraucht und jetzt geh wieder zurück auf die Straße.
Genau, das war jetzt nämlich meine nächste Frage. Also wahrscheinlich gibt es noch so ein paar Schlenker, die jeder macht, stelle ich mir zumindest vor. Was sind das dann für Schlenker und wie reagieren Sie darauf?
Ja, bei Regelverstößen, ich versuchte das immer so zu handeln, dass ich sage, das hat immer was mit der ganzen Gemeinschaft zu tun. Also das ist nicht, ich bestrafe ihn, weil er raucht oder weil er sich zum 25. Mal verpisst hat, sondern ich gebe das oft auch in die Gruppe. Also es entscheidet nie immer ich alleine und ist die Frage, wie kann er wenn er, was weiß ich, jetzt zum Beispiel in der Stadt war und Schnaps gekauft hat. Und oft ist es ja dann nicht einer alleine, sondern dann ist einer, der dann andere schickt und der dann andere mit hineinzieht. Und dann so sagen, wie kann dieses Ungleichgewicht, wie kann das wieder ins Lot kommen? Also das ist nie etwas, was dich alleine betrifft, sondern das hat immer eine Auswirkung auf die ganze Gemeinschaft.
Wird das dann besprochen oder wie macht man das? In der Gruppe? Und die
oft
müssen
in der Gruppe,
Rede und Antwort stehen und
in der Gruppe,
kriegen dann auch die Wut der anderen dann zu spüren? Oder?
Ja, oft in der Gruppe und oft ist es so, dass man sagt, okay, was könnte dein Beitrag sein? Dann leiste, geh du mit in die Küche, übernehme einen Dienst extra für die anderen Brüder. Also um dieses Gleichgewicht auch in der Gruppe wieder auszufüllen. Ja.
Da muss man sich aber auf jeden Fall mit dem, was man tut, auseinandersetzen.
Ja.
Ist das so ein Prinzip?
Ja, und es gibt immer eine zweite und eine dritte Chance. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn ich jetzt nochmal an die härtesten Jungs denke. Mei, die kommen aus dem Gefängnis, Härte funktioniert gar nicht. Also der Gründer sagt, mit Strenge bleibt keiner da. Also es braucht diese Barmherzigkeit. Und gerade in einem Regelverstoß muss er ja spüren, dass er trotzdem geliebt ist. Und oft provozieren sie es, oft wollen sie rausfliegen. Und dann ist es oft die beste Methode. Nee, wenn du gehen willst, dann entscheide du zu gehen. Also das ist oft auch für ihn dann besser.
Das ist ja gemein.
Ja, aber es ist oft besser, wenn er die Entscheidung trifft. Weil dann hat er nicht, dann kann er nicht ausgeschmissen. Der Chris hat aber nicht rausgeschmissen. Ja?
Genau.
Sondern dann sagt, okay, schau mal, das und das läuft hier schief. Willst du hier weiter mit uns leben? Das sind unsere Regeln. Wenn du es nicht willst, dann sei du ehrlich und gerade. Dann geh. Sie werden keinen Knacki brechen. Das, allein der Gedanke ist schon eine Katastrophe. Ja? Die müssen angenommen sein und müssen geliebt werden. Und erst wenn sie dann geliebt sind, und selbst eine positive Erfahrung machen, dann sind es oft die besten Gruppenleiter und die besten Hofleiter. Ja. Aber sie müssen eben begleitet werden zu einer positiven Erfahrung.
Es ist so aufgebaut, auf ein Jahr ist das Ganze erstmal angelegt und man verpflichtet sich danach dann für ein weiteres Jahr, wenn man möchte.
Ganz freiwillig. Mhm. Zunächst ist die Rekuperation ein ganzes Jahr und dann macht jeder auch einen Urlaub. Also dann geht man auch für eine Zeit auf eine andere Versender, zu einem Freund, zu einem Bekannten unseres Netzwerkes, wenn man gar keine Kontakte mehr zu Familie, zu eigenen.
Oder zu Familie und eigenen.
Ja.
Also auch da könnte es dann passieren, dass das Ganze...
Ja, aber manche haben ja Familie und Kinder und dann zu spüren, was will ich jetzt? Bin ich jetzt schon so weit? Geht das gut? Oder gehe ich dann als Freiwilliger mit lockeren Regeln wieder zurück in ein anderes Projekt auf der Versender und lebe dann da mit mehr Verantwortung? Mhm. Im Idealfall, sagt der Gründer immer, geh nochmal in ein anderes Land, erleb das und schenk deine Erfahrung weiter. Denn wenn du dranbleibst an dieser Erfahrung, die du gemacht hast, wenn du immer wieder auch neue Drogenabhängige siehst, die kommen, dann wirst du immer wieder dich daran erinnern, wie schwer es war aufzuhören. Weil in der Welt ist es halt oft anders. Also dann ist es keine Wohlfühloase oder dann sind halt die Gesetze des Marktes und der Druck ist größer und ja, die Ämter sind manchmal auch grausam. Ja.
Genau, das ist so ein bisschen auch die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das alles gehört habe. Da kommen Leute dann halt in so eine ganz andere Welt rein und die real existierende Welt da draußen existiert ja weiter.
Und bleibt so und verändert sich nicht, ja.
Können die denn da wieder zurück? Also haben sie sowas wie eine Erfolgsquote?
Es gibt Statistiken in Brasilien. Eine Zahl, die ich so im Kopf habe, ist, dass 60% der Leute, die das Jahr schaffen, also die ein Jahr auf dem Versenders leben und in Verbindung mit dem Werk weiterbleiben, dass die treu sind. Also das ist im Grunde eine
unglaublich... Treu sind heißt, dass sie drogenfrei bleiben. Das ist im Prinzip der Begriff treu.
Ja.
Achso, und sie halten den Kontakt insofern auch.
Ja, und deswegen braucht es, und das ist so mein Ansatz gerade, ein immer mehr auch eine Nachsorge, eine Vernetzung in dieser multimedialen Gesellschaft. Wie können wir uns austauschen? Wie können wir in Verbindung bleiben, ohne dass wir immer 200-300 Kilometer, zwei Stunden jetzt auch zu dem Hof fahren?
Jetzt sind es Suchtkranke. Das ist eine Krankheit, die diese Menschen haben.
Ja.
Und Sie haben mir vorher erzählt, dass es da ganz, ganz viel um Vergebung geht. Jetzt ist doch jemand, der krank ist, nicht schuld daran, dass er krank ist. Aber bei Suchtkranken denkt man vielleicht doch mal darüber nach, dass er ja eigentlich selber schuld ist. In welchem Themenspektrum bewegen Sie sich da immer?
Ich meine, bei der Schuld, jetzt, da geht es gar nicht so sehr um den Standpunkt jetzt, sondern um die Geschichte, die jeder gegangen ist. Also die Drogenabhängigkeit ist ja oft eine Konsequenz von vielen anderen Dingen. Persönlich erlebten Leid. Aber dann, wenn sie dann eine Zeit lang keine Drogen nehmen, dann auch die Reflexion, wie viele Leuten habe ich in die Sucht verholfen. Also das ist einerseits dann die Sucht, dann die Prostitution, die Gewalt. Da kommt man jetzt zu sich und sagt, mein Gott, was habe ich alles getan? Wem habe ich alles auch geschadet auf meinem Lebensweg?
Wobei die Menschen ja erleben, dass sie geliebt werden, angenommen werden. Also so wie man von Gott angenommen wird, werden sie da ganz konkret von Menschen, mit denen sie zu tun haben, angenommen. Wer vergibt da wem? Die sich selbst? Sie ihnen? Gott ihnen?
Also zunächst lernen sie im Kleinen selbst zu vergeben, mit dem Bruder. Das sind immer wieder kleine Konflikte oder größere Konflikte und die sind immer stellvertretend für alles andere, was im Leben schon passiert ist. Also ich muss es einüben. Ich muss üben, mal beim Essen nicht der Erste sein zu wollen und das auszuhalten, dass der andere Dinge besser kann oder in den Konflikten dem anderen den Vorzug zu lassen. Und das sind immer wieder stellvertretend in dieser kleinen Lebensschule Konflikte, neu erlernte Strukturen, bis ich es dann schaffe, vielleicht meinem Vater zu vergeben, meinem Dealer zu vergeben, dem, der mich auf der Straße zusammengeschlagen hat, zu vergeben. Und das alles, dieser Weg...
Aber warum sollte ich das tun?
Weil es dich selber frei macht, weil es uns selber frei macht. Und dann ist es ein... Leg mal alles vor Gott. Ein großes Thema ist, irgendwie in den ersten Monaten eine Lebensbeichte abzulegen. Und das ist oft ein Punkt, der wichtig ist für die Jungs, dass mal alles ausgesprochen ist und dann nicht mehr zurück. Und dann und jetzt lernen im kleinen Neuen. Aber ich glaube, dass die Beichte, eine Lebensbeichte, eine Versöhnung, dass das mit einem auch oft ganz alten, barmherzigen und großväterlichen Priester, dass auch das oft Wunder wirken kann, Schritte der Versöhnung zu gehen. Und wenn man das dann selbst zugesagt bekommt, es ist dir vergeben. Das Geschenk der Vergebung, ich glaube, muss einem auch immer wieder zugesagt werden, um den Mut zu haben, in Kleinen das auch neu zu üben, mit den Mitmenschen, in dieser kleinen Lebensschule mit den anderen Banditen, die da auf dem Weg sind.
Jetzt sind Sie eine Bande von Banditen, das haben Sie jetzt schon öfter gesagt. Was für ein Bandit waren denn Sie, damit, bevor Sie überhaupt das erste Mal zu so einer Versender gekommen sind, weil das klang jetzt eigentlich alles ganz, ganz ordentlich, so Studium abgeschlossen, kommen von einem Bauernhof in der Oberpfalz. Ja, klingt so, als wenn das ein gut bürgerliches, spießiges Leben hätte werden können.
Ja, bei mir hätte das auch alles viel bürgerlicher laufen können. Bei meinen anderen beiden Brüdern ist es auch äußerlich auch viel bürgerlicher gelaufen. Ich glaube, es sind oft die ganz kleinen Feinheiten, die oft Biografien wirklich verändern. Also ich hatte selbst, wenn ich da jetzt heute von meinem Bekehrungserlebnis, das ist auch wieder so ein großes Wort, aber einen Moment in meiner Geschichte, der für mich persönlich sehr einschneidend ist, erwähnen darf. Also ich hatte mit 17 einen großen Motorradunfall mit einer Beifahrerin hinten drauf. Das waren dann schwere fahrlässige Körperverletzungen. Das waren als 17-Jähriger 200 Arbeitsstunden in der Kläranlage in meinem kleinen Dorf. Das war große Sorge auch über die rechtlichen Konsequenzen, über auch die moralischen Konsequenzen. Und dann erstmals in meinem Leben heute sage ich, ja, seit diesem Abend, seit dieser Nacht, wo die Polizei dann am Abend nochmal kam und gesagt, hey, wie ist denn das mit dem Unfall jetzt überhaupt genau passiert? Ein Bewusstsein, ich bin ein Sünder. Ja? Also ich habe nicht alles in meiner Hand. Also ich habe mir so oft gewünscht, ich hätte ich hätte mir den Fuß gebrochen und nicht das Mädel hinten drauf. Und sie hätte nur die, in Anführungszeichen, nur die seelische Wunde, dass sie da mit dabei gewesen ist. Mhm. Aber das ist nicht machbar.
Also das war eine Situation, wo es auch in alle Richtungen hätte gehen können.
Ja.
Also man hätte den Unfall auch verschweigen können, man hätte irgendwie pushen können und bei Ihnen ist irgendwas im Kopf losgegangen.
Ja, also ich habe mich vor allem auch in dieser Nacht gefragt, also wie kann das jetzt so weitergehen? Also wie kann ich mit der Schuld weiterleben? Mhm.
Also ist es niemand gestorben bei diesem Unfall? Ist es eine Frau verletzt worden, die Beifahrerin bei Ihnen war, die auch Fehler gemacht hat? Also sie war auch teilweise selbst schuld, wenn wir hier von Schuld reden.
Sie wusste um diese ganzen Umstände und wir waren jugendlich, aber ich war der Fahrer des Autos. Ja?
Genau.
Heute sage ich, die hätte auch sterben können, wenn sie keinen Helm aufgehabt hätte.
Mhm, genau.
Und also was danach dann anders war, also was will ich mit meinem Leben anfangen? Wie kann mein Leben Sinn haben? Und das ist im Grunde die Verbindung auch zu den Drogenabhängigen, die oft noch viel Schlimmeres schon erlebt haben. Wieso soll ich aufhören, Drogen zu nehmen? Also für was, für wen will ich leben? Ja? Mhm. Und durch meinen Unfall, durch meine Biografie, in der Menschen mit Drogenabhängigkeit mit mir aufgewachsen sind, mit mir Baumhäuser gebaut haben und jetzt schon an einer Überdosis verstorben sind, da habe ich mich immer gefragt, warum ist es mir nicht passiert?
Also Leute, Baumhäuser gebaut, das war in der Kindheit.
Ja,
und
ja.
Die sind drogenabhängig geworden.
Ja,
in der
Oberpfalz. Ja, in der Oberpfalz.
Haben Sie aber schon immer ein Händchen für die Leute gehabt, oder?
Ja, also ich glaube, die gibt's. Ich glaube, die gibt's in jeder
Familie
überall.
Ja, genau, aber es gibt Leute, die lernen sie kennen und es gibt andere Leute, die lernen so Leute nie kennen.
Ja, nein, ich bin mit vielen Wilden im Grunde aufgewachsen. Ja. Und es war immer eine Vorsehung, also die Biografie hätte immer wieder auch anders laufen können. Mhm. Also das waren immer wieder so Kanten, dass ich sage, ja, Glück gehabt, wieder Glück gehabt.
Mhm.
Und im Nachhinein sage ich, ich hatte da oft an bestimmten Kreuzungen meines Weges ein großes Glück und heute wird mein Leben rund, auch mit meiner, ich habe viele Jahre Ringsport gemacht, von 5 bis 20 Jahren fast professionell. Und dann, wenn du dann damals im Neumarkt Ringer warst, ja, da kanntest du die ganzen Türsteher, das gab nur Ringen und Boxen und das war, ich sag mal, die ganzen kriminellen Russen, die ganzen kriminellen Türken, die ganzen kriminellen Albaner, alle waren Ringer oder Boxer und ich war als Ringer da auch noch ganz gut. Da warst du mit allen möglichen Leuten vernetzt und also ich musste mich von nirgendwo irgendwie fürchten. Und mein bester Freund war Schwergewichtsdeutscher Meister, der war noch 130 Kilo und ich war so 58. Das war wie ein Leben im Paradies, aber es war immer ganz nah dran an dem, was auch hätte dann eine illegale Karriere oder auch selber eine eigene Drogenkarriere hätte machen können. Meine innere Unruhe, ich wäre prädestiniert gewesen für eine Drogenabhängigkeit. Und heute,
Sie sind so ein wibbeliger Typ.
Ja, viel, viel heilige Unruhe. Und heute glaube ich an diese große präventive Kraft von Sportvereinen und auch an die Eingebundenheit, die Zeit lebens war auch durch schwere Zeiten der Jugend, in die kirchlichen Strukturen, in das Gebet meiner Mutter. Also ich bin da im Grunde nie ganz weg gewesen. Also ich habe am Sonntagabend irgendwo gefeiert, meine Brille nicht gefunden, aber am nächsten Morgen Orgel gespielt ohne Brille. In irgendeinem Dorf da bei uns in der Nähe. Ja. Und das ist, heute sage ich, es ist auch eine Dankbarkeit. Es ist auch ein Zurückgeben, dass ich noch am Leben bin, dass mein Leben so laufen konnte, dass ich sagen kann, hey, für wen kann mein Leben Frucht bringen?
Ja. Mhm. Jetzt sind wir aber schon wieder bei mir. Ich wollte ja noch ein paar Stationen dazwischen abklappern. Okay, also von diesem Unfall mit 17, da hatten Sie noch kein abgeschlossenes Studium und da hatten Sie auch noch nicht irgendwie eine Versender von innen gesehen. Ja. Was ist dann noch danach passiert? Was hat sich da geändert?
Nach dem Unfall zunächst der Freundeskreis, also da diese Clique mit den Rollern, mit den Vespas. Ich war wieder mehr in meinem Dorf zu Hause. Ich habe dann Abitur gemacht, gut, hatte nebenher einen kleinen Kinderchor mit meinem Bruder aufgebaut, der mir auch immer wieder sehr viel Freude gemacht hat. Und dann hatte ich meinen Zivildienst im Rettungsdienst. Da war nochmal eine ganz intensive Konfrontation mit dem Tod, wo ich im Grunde erst während meines Zivis auch durch einen ganz tollen Notfallseelsorger, der uns da in Parsberg immer auch gute Impulse gegeben hat, gesagt, ne, ich studiere Theologie als Suchender. Nicht, ich werde jetzt irgendwie in kirchliche, konkrete Arbeitsfelder gehen. Ich passte auch da in dieses katholische Studium so wirklich nicht wirklich rein.
Also in diese Strukturen einfach.
Ja, ich hatte ein ganz tolles Glück, dass wir einen Mentor, einen ganz tollen Pfarrer hatten, der für die Laientheologen in Regensburg zuständig war und ein besonderes Händchen für die Außenseite auch hatte. Und ich fühlte mich da auch immer wieder aus Außenseite und habe da immer wieder tolle Leute entdeckt oder sind mir begegnet, die selber auch eine Liebe für die Außenseiter haben, für die am Rande.
Haben Sie sich dann immer als Außenseiter gefühlt oder haben Sie gedacht, ich habe eine Liebe für die Außenseiter?
Beides.
Und hatten einen Leiter im Theologiestudium,
einen Mentor für die Leintheologie,
der sich mit Außenseitern gut auskannte. Und was ist dann passiert?
Also zunächst haben wir von ihm immer gelernt, gut zu essen und gut zu trinken und sind oft mit ihm in den Urlaub gefahren. Wir sind Radl gefahren durch ganz Europa. Und ich habe die Salesianer kennengelernt, auch im Grunde zu einem Extrembeispiel. Am Tag der Beerdigung meines Cousins, mein Cousin hatte sich in der Zeit seiner Bundeswehr sich das Leben genommen. Und an dem Tag seit der Beerdigung, ich war nur mit meinem Vater dort, sprach ein Salesianer Don Boscos zu dieser Beerdigung. Und ich bin danach mit dem Priester ins Gespräch gekommen und der sagte, Christopher, von dem, was du da überall träumst, das gibt's alles bei den Salesianern schon. Geh doch mal zu den Salesianern. Ich studierte damals in Regensburg für die Diözese Eichstätt als Laientheologe. Einfach Theologie ganz quer, ganz wild. Ein bisschen Psychologie, ein bisschen Philosophie. Aber ich habe die Theologie nach 5 Semestern mein Grundstudium fertig abgeschlossen. Und dann ging ich wegen dieser Begegnung mit einem Salesianerpriester zu den Salesianern Don Boscos nach Benediktbeuern. Zunächst für ein Freisemester. Und ja, da immer wieder Krisen, auch während meines Studiums, zu sagen, werde ich dem gerecht, was ich da jetzt hier studiere? Ja, das ist ja auch eine heilige Sache. Ja, und ich habe das immer zum Teil nur ernst genommen, habe viele andere Dinge immer parallel gemacht, auch zum Studium. Und das hatte dann auch immer den Effekt gehabt, dass ich sage, irgendwann bist du jetzt fertig mit dem Ding, ja, nimmst du das auch ernst genug? Ja.
Versehentlich mal den letzten Schein gemacht und was jetzt?
Ja, und deswegen habe ich dann auch gerne noch soziale Arbeit dazu studiert, um dann nochmal
ein paar Scheine machen zu können.
Noch ein bisschen einen Puffer auch zu haben und ein zweites Standbein außerhalb der Kirche zu haben. Aber im Grunde, was mich dann geprägt hat, war auch ein Praktikum mit einem Priester in Chemnitz. Für die Theologie macht man ja ein Schulpraktikum und ein Gemeindepraktikum und ein katechetisches Praktikum. Und ich lebte da in Alt-Chemnitz, also in der ehemaligen Karl-Marx-Stadt, und mit einem Priester, der auch viel charismatisch aus der charismatischen Erneuerung stammte. Und der fuhr mit seinen Firmlingsanwärtern auf die Versenders, auf den damals 3 Jahre alten ersten Hof in Berlin also im Brandenburger Land. Und meine erste Begegnung, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war damals eben kurz nach der Wende, ganz viel Russlanddeutsche, ganz viel heroinerfahrene junge Männer. Und wir waren da an dem Samstag bei einem Austausch der Seele, wie das immer genannt wird, am Samstag, wo jeder, ohne das zu kommentieren, ohne das irgendwie zu zerreden, wo jeder so erzählt, wie es ihm gerade geht. Und es waren so harte Jungs und es war ein so ehrlicher Austausch, den ich im Studium mit Kommilitonen, mit den Professoren, mit der Brudergemeinschaft, mit denen ich da zusammen lebte, nie erlebt habe. Also die waren so ehrlich mit sich, mit ihren Süchten, mit ihren Nöten, mit ihren Ängsten, dass ich sagte, das ist ein Vorbild an therapeutischer Gruppe, ohne dass da ein Psychologe dabei ist, ohne dass da jemand die besonders anlehrt zur gewaltfreien Kommunikation oder zur Empathie oder zu sonst irgendwas. Ja. Das war einfach nur ehrlich, die schauen sich in die Augen und beginnen dann wieder neu den Sonntag und eine neue Woche. Ja. Und da sagte ich, nee, das will ich eigentlich lernen. Also ich will mit den Schwierigsten, den Härtesten, will ich lernen, über meine Ängste zu sprechen, über meine Sorgen, über Rekuperation, wir sprachen das Wort gerade an, das sind ja wir alle, also die zwei Gründer sagen immer, das ist nicht nur für die Drogenabhängigen. Ein jeder Christ könnte eine Lebensschule, eine Glaubensschule machen von einem Jahr und zu fragen, wer bin ich denn vor Gott? Also das erste Jahr ist für sich und das andere sagen sie dann immer, das ist dann für die anderen. Das, was du verstanden hast, das lebst du dann mit den anderen, nochmal als Beispiel. Und gerade mit den Härtesten, also da waren viele große Prediger. Also ich durfte in meinem ersten Jahr auf der Versender.
Also sie sind dann gleich dann
da. Nein, ich habe dann fertig studiert, aber ich wollte dann für die soziale Arbeit ein Jahrespraktikum machen, habe das dann nur ein halbes Jahr gemacht, in die Zeit für die Trennung meiner Eltern. Also immer wieder sind wichtige Dinge dann doch anders gekommen, aber am Ende war vieles geführt, bis hin zu meiner sportlichen Karriere, die ich da hatte, die mir natürlich dann im Leben mit den Drogenabhängigen auch Selbstsicherheit gab. Und wenn die sich halt mal geschlagen haben, dann haben sie sich ja geschlagen, da bin ich. Ich gehe dazwischen, weil ich keine Sorge habe, dass ich dann, also ich habe selbst keine Gewaltexzesse erlebt, aber ich...
Aber sie hat noch keine Angst, dass sie da verletzt werden können. Führt mich vor keinen
Schlag, genau. Und vieles wurde da rund, wo ich dann am Anfang meines Theologiestudiums gefragt habe, warum habe ich jetzt 15 Jahre gerungen und nicht einmal so eine Ministrantenfreizeit oder warum war ich nicht irgendwie da in den Kirchenstrukturen? Sag ich, ja gut, Kirchenstrukturen sind gut, aber die Erfahrung, die ich im Sport machen konnte, die war eine große Brücke. Also mein Mentor damals im Studium, der noch heute ein guter Freund von mir ist, der sagte immer, alles Scheitern ist eine Brücke zu den Menschen. Und heute freue ich mich über alles, was ich an Schwierigkeiten erlebt habe. Was immer oft noch lächerlich ist zu dem, was mir oft an Leid begegnet, aber das verbrüdert mich, das macht mich mit dem anderen eins. Nicht jeder muss Heroin genommen haben, nicht jeder muss einen Menschen ermordet haben.
Aber sich reinfühlen können.
Um zu spüren, ich bin ein Sünder und wie kriege ich das gerade? Ja? Wie kann ich das für mich, für mein Leben integrieren, um gut und anständig weiterleben zu können? Ja?
Aber Sie sind da hingekommen, weil Sie ein soziales, wie heißt es, Anerkennungsjahr gemacht haben oder wie auch immer und sind aber nicht gleich da geblieben, weil Sie es nur ein halbes Jahr gemacht haben.
Dann habe ich fertig studiert, nach dem Studium habe ich 2 Jahre gearbeitet.
Wo haben Sie da gearbeitet, in welchem Bereich?
Ich habe einmal mit Flüchtlingskindern im Jugendwerk Birkeneck, also schon vor über 10 Jahren, mit minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gearbeitet. Ich habe immer nebenher schon ein bisschen in einem Kino gearbeitet während meines Studiums und habe da dann eine ganz tolle Stelle gehabt im FWU-Institut. Also ich arbeitete im Filmbereich als katholischer Referent und dann aber auch für private Firmen. Und als ich gemerkt habe, ich finde meinen Ort in der Gesellschaft nicht, ich finde ihn weder in der Kirche noch im sozialen Bereich, habe ich wieder gesagt, wo war es denn am stimmigsten für mich? Und dann habe ich mit der Versender wieder Kontakt aufgenommen. Damals telefonierte ich mit einem Priester, der jetzt in Brasilien ist, sagte, Christopher, kannst jederzeit vorbeikommen, lebe eine Woche mit uns und dann schauen wir, wo können wir dich brauchen. Und dann war die entscheidende Frage, bleibe ich in Deutschland, mache ich offene Jugendarbeit und studiere nochmal ein bisschen weiter und studieren hat mir immer Spaß gemacht oder mache ich einen radikalen Cut und gehe mit 30 am Idealfall weit weg. Es war für mich keine Frage, in Deutschland zu bleiben, wo ich das deutsche System schon kannte und da als Sozialarbeiter dazu schnell auch in Verantwortung käme. Da war dann der wildeste Bruch im Grunde meiner Biografie, der nach Brasilien zu gehen, ohne Sprache, ohne alles, um da ein Niemand unter den Jungs zu sein und dann von ihnen die Sprache zu lernen, mit ihnen die Kultur zu lernen. Ich habe im ersten Jahr 50 Gedichte geschrieben, ansonsten war ich nicht produktiv, weil ich nur Kopfschmerzen hatte, die Sprache nicht verstanden habe, die Konflikte nicht kapiert habe. Also da ist mir die Versender dann nochmal ganz neu von den Wurzeln her, in dem Ort, wo es entstand, ganz tief in mein Herz gefallen und gesagt, ja, also es ist ein Werk Gottes und...
Und ist das stimmig für Sie?
Das passt zu meinem, das passt zu meinem Lifestyle. Das passt, also das sind meine Brüder. Also nichts gegen meine 2 anderen Brüder, die jetzt Kinder haben und da gerne ich auch Onkel bin. Aber so vom Temperament, von der, von, von der Grenzenlosigkeit. Also mir fehlt nur die Drogenerfahrung, alles andere und die Gefängniserfahrung. Alles andere, da sind wir ganz, ganz ähnlich. Ja. Mhm. Selbst wenn meine drei, wir sind zu dritt, wir sind so verschieden. Ja. Und dann sage ich mal, und wie viel Ähnlichkeit, wie viel Sympathie und Empathie und empfinde ich oft mit den Jungs, die aus dem Gefängnis kommen oder die von der Straße kommen. Und es fällt mir oft so leicht, in ihnen Christus zu sehen. Also den Geschundenen und den Bruder, der noch ein paar Runden auch noch länger in der Welt umeinander irren musste, um heute hier zu sein und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja.
Aber apropos andere Brüder, was hat denn Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie da sind, jetzt ist er endlich fertig mit seinem Studium, ist ja schon lange genug rumgeeiert und jetzt geht er nach Brasilien auf irgend so ein Ding?
Schwierig, also vor allem glaube ich für meine Mutter ist es am schwierigsten, da geht es ja auch um Versorgung und um Versicherung und ja, mein Vater hat immer gesagt, der macht eh was er will, also den können wir gar nicht zurückhalten und mit meinen Brüdern, der Alex hatte dann mich für seine Hochzeitsreise besucht und ich bin dann mit ihm 3 Wochen durch Brasilien gereist mit seiner damals Verlobten. Ja, und dann haben sie die Fülle an Beziehungen. Also ich hatte keine Kohle, aber wir haben die 3 Wochen nur 2 Tage im Hotel gepennt, sonst überall bei irgendwelchen Bekannten und Freunden. Also es war sicher einer der schönsten Urlaube, die beiden dann gemacht haben, zum Teil zu dritt in einem Doppelbett gepennt, aber überall immer bei Locals. Und der hätte gesagt, bleib in Brasilien. So, ja. Und meine Mutter, auch die hat mich dann mal in Brasilien besucht. Auch bei der war es so, für sie war es, glaube ich, ganz wertvoll, das auch zu erleben vor Ort, auch in einer Dimension von Weltkirche, in einer Dimension, wo sie sagt, nein, das ist schön und stimmig. Und als sie dann mich auch in Brasilien erlebt hat, hat sie gesagt, auch da hatte ich dann so ihren Segen. Heute, jetzt auch mit dieser Phase, nach 8 Jahren und jetzt mit fast 40, wo ich jetzt eine weitere Zusatzausbildung mache, da sagt sie schon immer, Christopher, wer wird mal deine Rente bezahlen? Ihr seid ein ganz moderner, neuer, geistige Gemeinschaft mit wenig Rentenversicherung, mit wenig Versorgung. Und das ist für sie heute auch noch eine große Herausforderung, wenn ich dann sage, nee, Gott sorgt. Ja, also und jetzt, wenn ich parallel eine halbe Stelle suche, eine halbe Stelle Nachsorge gerne für die Versender begleite und organisiere, da sage ich, nee, den Job gibt's schon. Ich muss nur geduldig warten und nicht traurig sein, wenn mich bestimmte Leute nicht wollen. Weil ich heute weiß, das wird mit dem eh nicht funktionieren. Wenn der schon ein Problem hat mit meiner Biografie oder mit meinem Leben, dann ist es besser, wenn wir nicht zusammenarbeiten, weil er mich sowieso sehr, sehr bald wieder ablehnen würde aus irgendwelchen anderen Gründen. Ja. Also ich vertraue sehr, dass Gott sorgt und trotzdem bleibt diese Spannung zwischen der Generation, jetzt meiner Mutter und mir, dass er jetzt sagt, ja, aber was wird mal sein, wenn ich sterbe? So, also
genau.
Das ist halt die Versorgung
so sind
einer Mutter.
Mütter halt, ja. Weil sie haben die Kinder geboren, die wollen, dass die Kinder selbstständig leben können. Und genau, wenn der eine dann komisch lebt, dann hat man einfach
ja,
Angst.
Und die sagt halt, hey, du hast Studien abgeschlossen, geh doch ganz normal arbeiten, wie alle anderen auch. Und dann
kannst du ja am Wochenende zur Versender gehen.
Ja, und ich sage halt, mei, also das sind nicht alle so geboren, dann tolle Jobs zu haben, sondern es ist halt so, wie es ist. Ja. Aber mit den Jahren wird es immer besser.
Wie lange waren Sie in Brasilien?
In der ersten Erfahrung 2009 bis 2011, also 2,5 Jahre. Okay. Und kurz vor dem Ende, ich wollte eigentlich in Brasilien noch länger bleiben, wo dann der Gründer sagte, Christopher, du gib deinem Land wieder was zurück. Du hast so viele schöne Erfahrungen in Brasilien gemacht. Es können nicht alle Deutschen in Brasilien bleiben, sondern es müssen auch manche wieder zurückgehen, um da wieder weiter was aufzubauen.
Sie sind dann von Brasilien direkt nach Xanten?
Ja.
Und da sind Sie dann letztendlich auch Leiter geworden?
Ja, ich habe da 2 Jahre, war dann stellvertretender Leitung und dann 2 Jahre auch in Leitung. Ja, das war von dem Ort her meine längste Zeit. Also die Versender ist in einem großen Wachstum, in einer Phase, in der das alles nach oben schießt und sehr viel Mission, sehr viel Aufbruch, sehr viel Neugründungen passieren. Genau, da war ich 4 Jahre.
Wie schwer war es dann, da wieder wegzugehen?
Immer schwer. Es war immer, also ich wollte an jedem Ort, wo ich war, wollte ich bleiben. Ich bin danach dann nach Kalabrien, nach Lamezia Terme. Auch da hatte ich das Gefühl, ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben, um auch Italienisch gescheit zu lernen. Aber da hatten dann die Gründer gesagt, Christopher, komm nochmal nach Brasilien zu einem, also wir nennen das eine Schule der Gemeinschaft, einer Schule für Leiter, eine Art Vertiefung der Versenderspiritualität. Und da bin ich da auch nochmal ein Jahr in Brasilien geblieben und half dann auch noch mit der Medienarbeit. Aber da hatte ich dann auch schon davor und danach dann das Gefühl, jetzt ist mal Zeit, dass ich mal rausgehe, dass ich die Versender auch mal wieder mit einer Distanz sehe, dass ich wieder eine Zeitung für mich gut sorge. Und das war jetzt in diesem Jahr sehr, sehr stimmig, mal wieder für mich was Gutes zu tun. Also jetzt diese künstlerisch-kreative Sabbatjahr jetzt hier in Giesing an der Fachakademie, das war jetzt genauso, das mal wieder, um mal wieder was aufzusaugen für mich, um wieder neue Impulse auch zu haben in der Begegnung mit den Menschen. Also heute sage ich, alle 10 Jahre sollte man im Grunde ein Sabbatjahr machen und neue Impulse einsaugen, damit man nicht immer dasselbe erzählt. Ja.
Ich mag nochmal auf die Familie der Hoffnung zurückkommen, die Grundidee, mit der Sie zuerst mal Suchtkranken helfen und auch vielen anderen. Dazu fällt mir nur ein, eigentlich, was sie da erzählen, ist doch das, wie Christen leben sollten. Du sollst jeden Menschen annehmen und lieben und ihn als wertvoll betrachten. Wenn sie jetzt so die Welt betrachten, ist das jetzt irgendwie sowas, was komplett verschieden ist auf der Versenderleben und dann in die Welt zurückkommen? Sie sind jetzt wieder in der Welt zurück. Geht da irgendwas zusammen?
Also ich würde sagen, zum einen geht's zusammen. Also ich hatte jetzt in München das große Privileg, nicht jetzt irgendwie mit 39 wieder in eine WG oder in ein Einzelapartment zu steigen, sondern ich habe bewusst überlegt, mit wem, wie kann ich das auch gemeinschaftsdimensionsmäßig gestalten. Und da waren zwei gute Anlaufpunkte. Einmal die Tabor-WG, wo Leute, also ehemalige Strafgefangene, zusammen wohnen in einer WG mit dem Knacki-Seelsorger von Stadelheim. Oder auch die Vogelaar-Gemeinschaft, die hier mehrere Häuser in München hat. Und am Ende habe ich mich für die Gemeinschaft entschieden, die im Grunde nur 4 Kilometer von meiner Schule entfernt war. Und da hatte ich einen geistigen Rahmen. Da haben wir gemeinsam gekocht, da haben wir zusammen gegessen. Da waren immer wieder Austausch. Das war im Grunde also ein... auch für mich jetzt nochmal ein schon gestalteter und klarer Rahmen auch für meine München-Erfahrung. Und auf der anderen Seite bleibt dieser Spagat sehr, sehr stark. Also es ist ein, die Jungs sagen immer, drinnen und draußen, innerhalb der Versender und dann in die Welt wieder hineingeworfen. Also wie wenn das eine Glasglocke, wie ein Käfig, in dem man fast nicht sündigen kann, weil es ja fast keine Möglichkeiten gibt. Und dann draußen wieder.
Alle trotzdem lieb haben, dann lohnt sich's nicht.
Ja, genau. Also es bleibt diese Spannung. Ich muss halt immer wieder schauen, wie viel brauche ich? Wie oft gehe ich auf die Versender? Ich könnte ja jedes Wochenende auch da sein, das wäre auch zu viel. Also was tut mir gut? Wie viel Kirche brauche ich? Wie viel Gemeinde brauche ich? Wie viel brauche ich meine geistige Gemeinschaft? Wann und wo? Es gibt ja da Treffen, überregionale Treffen der Familie der Hoffnung. Dann gibt's Sommerfeste und Hoffeste und dann gibt's zum Beispiel, ich bin zurückgekommen aus Brasilien und dann Ostern und Pfingsten war ich sofort dann für eine Woche oder für 2 Wochen auf den Versenders und habe mit denen dann die großen Tage gefeiert, wo halt viel los war oder wo...
Die Familie besucht.
Ja.
Quasi.
Genau. Ich habe halt jetzt 2 geistige Familien oder mindestens 2. Ja. Also ich habe die Versenders, meine geistige Familie und auch meine herkömmliche Familie und auch die Mutter. Also wir sind auch immer wieder herausgefordert, auch in einer geistigen Gemeinschaft uns trotzdem auch um unsere Eltern auch zu sorgen. Also die Mama sorgt sich schon fast zu viel um mich, ja. Aber die ist jetzt am Übergang in die Rente und die lebt alleine auf einem Bauernhof, den sie so alleine nicht schmeißen kann. Und ich werde jetzt nicht der große Bauer, aber ich fühle mich auch verantwortlich für meine Herkunftsfamilie. Ja. Mhm. Genauso wie ich mich für das Wohl und für meine Brüder auf der Versende, mit denen ich die letzten 10 Jahre, zum Teil sind da Beziehungen seit über 10 Jahren, also ich kenne die Versender im Grunde seit 2001. Ja. Mhm. Also ganz viele Erfahrungen, die man teilt. Also ganz viele Krisen, ganz viele schwierige Konflikte, die man gemeinsam da bestanden hat. Also das schweißt zusammen, ich sag mal, wie in einer Ehe. Ja. Wenn man 10, 15 Jahre mit einem Partner zusammen ist, was hat man da gemeinsam erlebt? Dann ist der gestorben, dann war da ein großer Beziehungsbruch, dann war da ein Neuanfang. Und all das ist halt Beziehung und ist Gemeinschaft und ist automatisch, glaube ich, ganz nah an dem dran, was Gott will. Er will mit uns in Beziehung sein.
Am Ende von so einem Coaching kriegt man ja mal so eine Frage gestellt oder auch in Vorstellungsgesprächen ganz gerne. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Die Frage würde mich bei Ihnen jetzt so richtig interessieren.
Also ich kann nur sagen, was jetzt gerade die Pläne und die Ideen sind. Wovon ich träume in den nächsten 2, 3 Jahren ist, dass ich mit einer halben Stelle in die Gesellschaft hineinwirke und da auch als Christ in der Gemeinde vor Ort auch verbunden und vernetzt bin und mit einer anderen halben Stelle, dass ich die Nachsorge für die Versenders, also für Leute, die eine Erfahrung gemacht haben und dann aber auf dem Sprung in die Gesellschaft sind, dass wir so eine Art heilige Banditen-WG machen, so eine Art Nachsorge-WG für Leute, die zwischen der Gesellschaft und zwischen der Versender leben. Also ich wäre gerne ein Herbergsvater für nicht mehr Gestrandete, sondern Leute, die etwas gefunden haben und dann auf dem Weg sind in neue Schritte des Lebens. Mhm. Also ich würde gerne die Versendernachsorge vertiefen und begleiten und würde gerne in Kirche und Gesellschaft als Mensch mit all meinen Grenzen und meinen Wunden hineinwirken, so authentisch wie möglich.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie das tun und vor allen Dingen wünsche ich uns das, weil ich glaube, mit all Ihrem heiligen Eifer, da wird eine Menge dabei rumkommen.
Danke, danke.